Herzlich willkommen zu Lokal und Laut, dem Podcast mit Wein. Die Winzerstaffel. René und Michael blicken hinter die Kulissen der regionalen Weinkultur und treffen die Winzerinnen und Winzer von morgen. Und heute zu Gast Martin und Peter Rethaler. Herzlich willkommen zu Lokal
und Laut.
Ein Traditionsbetrieb, der seit 1957 in Angern zu Hause ist, der von zwei Brüdern geprägt wird.
Grüß euch einmal.
Servus.
Hallo.
Grüß euch auch von meiner Seite. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
Du das bist da?
Peter.
Und da?
Martin.
Schön, dass du da seid.
Sind zwei Zwillinge im Geiste des Auges, haben wir festgestellt.
Da seid ihr wirklich Zwillinge?
Nein, knapp 3,5 Jahre Unterschied.
Ja, das ist aber wirklich knapp.
Und es ist immer das Ratespiel, wer von uns der Ältere ist.
Ich traue es mir nicht zu sagen, glaubt es mir.
Nein,
nicht einmal ansatzweise.
Danke, dass wir da sein dürfen. Ich glaube, wir sollten weniger über uns zwei Schönheiten sprechen, sondern eher um den Wein und die Geschichte, wie wir dazu gekommen sind.
Genau. Spannend ist, und ich habe das auf der Homepage auch geschrieben, USA und Chile. Habt ihr euch da zusammengeredet oder war das klar, dass jeder einmal ins Ausland geht?
Ich glaube, dass zusammenreden fast gar nicht geht, wie wir gerade gesagt haben. Wir sind 3,5 Jahre auseinander. Das heißt, mein Bruder war schon längst mit der Schule fertig. Da habe ich noch nicht einmal richtig aufs Ausland gedacht. Und beziehungsweise gar nicht so weit, dachte man ehrlicherweise sagen, dass Wein meine Berufung wird und ich das eigentlich für mein ganzes Leben verfolgen wird. Und bei mir war es eigentlich die eindeutige Entscheidung, ich bin ein USA-Fan. Da habe ich ja in meiner Runde Leute, die was das genauso sehen.
Verstehe sie gleich auch mit dem Rettartröpfchen.
Da kommt schon wieder.
Da mache ich gleich mal Prost, weil nicht nur der Jubiläumsfan, der tut, was ja zu Aufnahmen aufmerksamen Hörer der Serie hören, sondern heute haben wir einen ganz besonderen mitgebracht, einen Wettliner, und zwar welchen?
Grüner Wettliner Herrentrost.
Na schon, ein Herrentrost haben wir heute. Ein gutes Tröpfchen. So, weiter mit Amerika. Entschuldigung.
Weiter mit Amerika. Ja, und von dem her war es für mich klar, Auslandspraxis auf alle Fälle, falls ich es mache, Amerika. Und wollte das eigentlich schon früher machen, habe es dann aber verschoben um ein Jahr, weil es mir schon extrem wichtig war, auf einem Betrieb zum Praktizieren, sage ich jetzt einmal, die Lese auf einem Betrieb zum Verbringen, was jetzt nicht die übergroßen Mengen machen, wo man einfach nur ein Praktikant Nummer 10 ist, der was Tankwaschen tut und so weiter und so fort. Ich wollte da relativ nahe an einen Winemaker und anderen Chef sein, jetzt habe ich das alles um ein Jahr verschoben, weil ich im ersten Jahr nichts Gescheites gefunden habe und war dann auf einem super Betrieb, überschaubar großer Betrieb, sage ich jetzt einmal, war da jeden Tag mit dem Winemaker, vor allem den ganzen Tag beieinander und habe da viel mitnehmen dürfen und das war eigentlich einfach das Lässige, weil in einem überschaubaren Betrieb kriegt man am meisten mit und kann auch am meisten lernen, sage ich jetzt einmal.
Wie viele Jahre ist das her?
Das war 2017, also fast 10 Jahre.
Und seid ihr noch immer im Austausch oder hat sich das dann?
Wir sind ab und zu im Austausch. Ja. Lustigerweise am Sonntag das letzte Mal, weil ich ein Foto geschickt habe.
Super Bowl.
Go Seahawks, weil ich war in Washington State, in Walla Walla Valley war das. The place so nice, they named it twice, haben sie immer gesagt. Und habe ich ein Foto geschickt, dass uns wir auch in Super Bowl anschauen und Seahawks am Bunker, also alles gut.
alles gut. Peter, Chile ist jetzt auch nicht ums Eck.
Nein. Nach der Schulzeit, Bundesheer und dann denkst du, kleines Berufsleben, das ist auch nicht das Wahre und will man auch nicht. Und man hört so viel von anderen Kollegen, die halt alle eigentlich immer geschwärmt haben von der Zeit im Ausland, ob die jetzt kürzer war oder länger war. Und das war bei mir eigentlich ein Zufall. Ich habe mich einfach interessiert, wo kann man sowas machen und habe an Agenturen geschrieben und ganz ehrlich, die aus Chile, eine deutsche Agentur, die damals Praktikanten vermittelt hat, hat das erst da zurückgeschrieben und ich bin auf das eingestiegen und habe das durchgezogen. Mir ist erst daher gekommen, dass in Chile Spanisch reden und ich das nicht kann. Aber da bin ich dann drüber gestanden und habe das auch gemeistert. War auch auf einem kleinen Betrieb. In Chile gibt es Betriebe, die bewirtschaften 2000, 3000 Hektar. Mein Wahnsinn. Betrieb hat 30 Hektar bewirtschaftet und wurde geführt von einem Schweizer.
Okay.
Und das war meine coole Geschichte.
Das heißt, Spanisch war jetzt gar nicht so das Thema, aber kriegt man wahrscheinlich mit, ne?
Kriegt man mit den Kollegen, aber ja. Der Chef war ein Schweizer und da ist der Schmäh recht gut gerannt.
Kannst du Spanisch? Mittlerweile?
Poco.
Aber jetzt Frage an beide, weil es mich wirklich, also nacheinander gerne, aber was mich interessiert, was nimmt man mit aus so einem Auslandsaufenthalt, wenn man da zurückkommt?
Ich habe mitgenommen.
Aus Chile?
Aus Chile, genau. Dass es auf der ganzen Welt wird Wein gemacht und überall aus Trauben meistens. Und das ist eigentlich das Nebensächliche gewesen, muss man offen gestehen. Also das Weinmachen per se lernst du jetzt dort nicht. Du lernst andere Zugänge. Aber was ich mitgekriegt habe, wie du gesagt hast, wir sind am anderen Ende der Welt, es ist eine andere Kultur. Wir haben ganz andere Voraussetzungen. Also wir haben dort mit Spannungsschwankungen im Stromnetz gekämpft, die halt einmal eine Weinpresse zum Stehen gebracht hat und so weiter. Also weniger die technische Komponente als eher die emotionale. Ich kann mich nur erinnern, dass der Arbeiter hat gesagt, der Kollege, darf ich heute um 4 heimgehen, weil um 4:30 geht die Sonne unter. Habe ich mir nichts gedacht dabei und habe den Chef dann auf den Nachbarn oben dessen gefragt, was hat das Heimgehen mit dem Sonnenuntergang zu tun? Sagt er, ja, der Ricardo war Fuchs, der hat, wie sie die Straßen asphaltiert haben, Wasserleitung so knapp unten Asphalt gelegt, dass wenn eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang heimkommt, hat er warm zum Duschen. Er hat sonst nämlich kein Warmwasser. Also so, es war wirklich ein bisschen ärmlichere Verhältnisse dort, aber gerade das war das, was ich mitgenommen habe. Einfach eine Bescheidenheit und eine Gelassenheit zum Alltag, die man in unserer Zeit jetzt noch viel mehr, viel zu oft vergisst.
Dankbar über warmes Wasser beim Duschen.
Ja,
vor der Straße.
Glaubt man gar nicht, gell? Also wir zumindest sind das auch überhaupt nicht gewöhnt. Für uns ist das ein gegebenes Gut.
Ja.
Unglaublich. Wie war es bei dir?
Nicht ganz so spannend. Also Hauswasser war standardmäßig vorhanden. Aber von diesem Sinn nicht so spannend, aber allgemein irrsinnig spannend. Also schon allein von dem her, Sprache Englisch einmal fixieren. Ich meine, Schulenglisch ist eh immer klassisch. Durch das kann man es halt nicht. Lernen tut man es, wenn man in einem fremden Land auf sich selber gestellt ist und sich einmal unterhalten muss. Vom menschlichen her muss man sagen, weil Amerika ja oft kritisiert wird aufgrund einzelner Personen, aber allgemein muss man einfach sagen, das ist ein lässiges Volk. Da geht man, auch wenn man allein unterwegs ist, in einer Sportbeine und nach 5 Minuten redet der Erste an, kennst du überhaupt aus beim Football oder beim Baseball oder sonst was? Und wenn du nein sagst, nimm dir einmal 20 Minuten die Zeit und erklär dir das. Und eigentlich sehr angenehm. Probier das einmal in Wien. Wenn du da wem auf der Schank anredst, dann
geschissen.
Nee, so auf die Art.
Gehört du Wiener.
Und da hast du es schon weit geschafft wahrscheinlich.
Okay, also muss ich mal sagen, der Herr da aus Pontau ist der einzige Wiener im Raum.
Ich will nur eins sagen, bitte die lebenswerteste Stadt und gleichzeitig die unfreundlichste. Das muss man mal zusammenbringen.
Das ist auch Leistung.
Also nur dass wir wissen, von was wir reden. Ich will,
dass die zwei wissen, dass du von Wien bist.
Und vor allem, das ist ja ein Fakt über Wien, die einzige Hauptstadt auf dem Planeten mit einem nennenswerten Weinbaugebiet.
Und ein Bürgermeister, der Wein mag.
Ja, der zweite schon hinten nach, aber der davor sicher.
Wir haben beide
auf der Welt bin.
Nein, aber vom Weinbaulichen her ist halt sehr interessant. Es ist ein bisschen anderer Zugang. Wir sind bei uns in Österreich gewähnt, wenn man auf ein Weingut kommt. Die haben eigene Weingärten, die haben eigene Betriebsstätte mit viel Tradition dahinter. Und oft ist es in Amerika nicht so traditionslastig. Das sind oft neue Betriebe, das sind oft Betriebe, die müssen nicht selber in die Weingärten arbeiten. Die sagen, wir wollen vor einem 200 großen Hektar Weingarten in einer bestimmten Lage, Riede, wollen die diesen Block haben. Das ist die Menge, was sie haben wollen und sagen dort, der was die ganzen 200 Hektar betreut, mein Block soll so und so bearbeitet werden, aber selber haben sie eigentlich nichts damit zu tun und kaufen dann eben die Trauben. Und das Weingut ist halt oft auch in einem Industrieviertel niedergelassen. Da war halt irgendwann einmal eine leere Lagerhalle. Und da haben sie eine Weinpresse eingestellt, eine Barrique-Fassel, eine Gärtanks. Und das heißt, das ist ein anderer Zugang. Da ist Tradition jetzt nicht so im Vordergrund, wie es bei uns eigentlich oft ist, dass das Traditionsweingut.
Hörst du gerade an, wie so das Sims, das Spiel, was damals gegeben hat auf dem Computer, ne? Wo so den Druck am Knopf, der geht rein, geht einkaufen, wo ich sage, der macht das, was ich will und dann was rauskommt, dann schauen wir, wo wir Geld
damit verdienen. Das ist ein bisschen pragmatischer angelegt, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Da muss ich eine Frage wieder an beide stellen. Und zwar, wann, und ich weiß ja, einer ist Vollzeit im Betrieb, der andere ist Vollzeit nicht im Betrieb, weil Vollzeit woanders in einem Betrieb ist, aber beide betrifft das Thema Wein und Wein machen. Und wann kam für euch jeweils der Moment, wann war klar, ich habe die Fußstapfen in dem Fall vom Onkel übernommen im Betrieb und hat es einen Plan B gegeben? Oder war schon immer klar, Wein ist die Berufung?
Also bei mir war es, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, relativ spät. Ich bin zwar immer schon als kleiner Bub angefangen, also unsere Mutter betreut ja die Gästezimmer bei unserem Weingut, das heißt Schluss ist eigentlich dann drüben gleich gewesen.
Da gibt es ein gutes Festl, das können wir aber dann erzählen.
Das kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Und von dem her, ja, habe ich die Aufgaben relativ rasch auf die Seite geschoben. Wenn die Mama gefragt hat, hat es meistens sowieso keine Aufgabe gegeben, weil außer und wenn es gut rennt, habe ich Traktor fahren dürfen und lauter so Sachen. Aber so, dass ich sage, das hat mich jetzt schon als Sechsjährigen überzeugt, so was bei mir auf keinen Fall, sage ich jetzt einmal, dass das für mein Leben lang so sein wird. Erst eigentlich nach der Weinbauschule in Krems war es dann bei mir so weit, dass ich gesagt habe, eigentlich lässig, ich weiß jetzt eigentlich keinen Job auf der Welt, der was so vielseitig sein kann, der was so abwechslungsreich ist, von Weingarten in der Natur über Keller und da rumdum düfteln oder Traktor fahren einmal oder Wein vertriebsmäßig unterwegs sein. Und von dem her, ja, war ich sicher schon um die 16, 17 Jahre und Plan B de facto schwierig, sage ich jetzt einmal. Also ich habe mir nicht weiter darüber Gedanken gemacht.
Eigentlich spannend, bevor wir das Wort jetzt dann an Peter geben, ja. Denn wir haben ja die Winzer-Serie vor einem Monat eröffnet, da war die Katrin Brachmann bei uns. Also fast das Wort genau
das
im Kopf hat sie das Gleiche gesagt. Was du jetzt da gesagt hast, der Natur vom Köller, von draußen sein, mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf, das ist einfach, das muss einfach bei so einer Herzensgeschichte sein, dass das so manifestiert ist.
In jetzt warte mal auf den Peter, jetzt bin ich wirklich gespannt. Gespannt
nämlich. Darum wird das Wort jetzt, dass wir gewusst haben, das war der Martin, jetzt kommt der Peter.
Bei mir, wie gesagt, ob ich das jetzt als berufliche Laufbahn, sage ich mal, so früh schon starten gesehen habe, tue ich mir schwer. Bei mir war es schon deutlich früher. Ich kann mich erinnern, es gibt sogar einen Beleg in Volksschulzeiten, Freundschaftsbuch steht drin, ich möchte einmal werden Weinbauer, steht drin, keine Ahnung, wie ich auf das gekommen bin. Nicht? Aber wie es der Martin schon gesagt hat, wir sind aufgewachsen, wir sind von der Schule heimgefahren auf den Betrieb, dort war unsere Großmutter, dort hat es Händel gegeben, dort war halt immer ein Betrieb, ob das jetzt mit dem Traktor war oder ob man mit dem Onkel in Weingarten mitgefahren ist und dort halt einfach seinen Nachmittag verbracht hat. Und somit ist man aufgewachsen, einfach mit einer Beschäftigung, ob das jetzt Arbeit war oder nicht, war uns wurscht. Es war einfach, es war draußen, es war, man hat was da und wir haben, es ist Abend geworden und ohne dass die Zeit vergeht, sage ich jetzt einmal. Und es war halt für mich klar, dass in die Richtung weitergehen muss, ohne daran zu denken, zu einem Zeitpunkt, dass man mit dem Geld verdienen kann oder irgendwann einmal muss.
Oder darf.
Genau so ist es. Also bei mir war es sicher ein bisschen früher, dass ich mich mit den Trauben oder mit dem Weingarten beschäftigen möchte. Aber dass ich jetzt, so wo wir jetzt sind, hat sich das auch dann mit der Schulzeit wie beim Martin manifestiert, dass das eine coole Branche ist, wo du vom Weingarten, Keller, Vertrieb alles abdeckst eigentlich.
Peter, bleib mal bei dir, weil du eh gerade jetzt das auch schon angesprochen hast, wie es bei dir dazu gekommen ist, schon im Freundebuch quasi. Woher kommt die Liebe zum Wein? Gab es da jetzt wirklich so dieses Schlüsselerlebnis, wo du sagst, wir haben es versucht einmal auf den Punkt zu bringen, diese Frage, kannst du dir an ein erstes Achterl Wein erinnern? Ich rede jetzt nicht von dem, ich habe mir kosten dürfen, so dieses, wo du gemerkt hast, das ist das Produkt, das machen in dem Fall dein Onkel oder die Familie schon seit 1957 und da möchte ich weitermachen.
Oh, da fällt mir jetzt auf die Garten eine Geschichte ein. 2000 war das, da war ich 10 Jahre alt, hat der Onkel einen Weingarten gepflanzt und jeder, der sich mit so Weingarten beschäftigt, weiß, dass im ersten Jahr wächst noch keine Traube auf so einem jungen Weingarten, aber im zweiten Jahr vereinzelt findet man Trauben. Und ich kann mich erinnern, 2001 war ein Chardonnay, ich weiß heute nur, wo der Weingarten steht, sind die ersten Trauben gewachsen und ich habe zum Papa damals gesagt, die schneide ich an, da mache ich einen Wein draus. Und habe so eine kleine Presse, wo halt 50 Kilo Weintrauben reingegangen, auftrieben vom Nachbarn, glaube ich. Und wir haben die innen mit ein paar Leuten runtergeschnitten und einfach einen Wein draus gemacht. Ich kann heute nicht behaupten, dass ich damals den Wein gemacht habe, weil mir Wein schmeckt. Es ist mir einfach um die Arbeit gegangen und du am Schluss halt eine Flasche hast, wo du was aufpicken kannst und sagst, das war mein erster Wein. Und ich glaube, irgendwo finde ich nur eine Flasche, wenn ich suche. Und das war so ein Erlebnis.
Finde ich aber großartig.
Ja, das war schon eine coole Geschichte.
Das ist prägend, ne?
Das ist wirklich prägend. Martin, bei dir?
Erstes Achtel weiß ich auch nicht mehr so genau. Erste Flaschen kann ich mich mehr erinnern, weil das hat am nächsten Tag mehr weh da drum ist.
Schau, wie heute. Das habe ich schon mal gesagt.
Nein, ja, grundsätzlich ist, wie wir vorher schon gesagt haben, man wächst auf den Betrieb auf und dann merkt man, wo mehrmals die Woche kommen Kunden, kommen Freunde des Betriebes, sitzen oben in der Laube vor dem Köller im Sommer halt des Öfteren, kosten da ein paar Weine durch, nehmen dann ein paar Flaschen mit, nehmen dann Weinkosten, wird geplaudert über Gott und die Welt. Da wird diskutiert über die Qualität und das hat einfach Spaß gemacht, da zum Zuschauen und teilweise nebenbei sitzen, wo einfach so eine Partie Leute da Spaß gehabt haben da mit einem guten Achtel Wein, einen schönen Nachmittag zu verbringen. Und ich habe mir dann damals gedacht, das war schon lässig, einmal selber mit Herzblut, Leidenschaft und Engagement ein Produkt zu erzeugen, was dann mir genauso viel Spaß macht, den Kunden, den Freunden des Betriebes vorzustellen und wenn sie dann ein paar Flaschen mitnehmen und daheim auch einen Spaß an dem Produkt haben, dann hat man das Ziel erreicht und das ist eigentlich grundsätzlich der Antrieb, warum wir Jahr für Jahr mit den Herausforderungen, was wir haben, leben und probieren eigentlich immer eine Top-Qualität in die Flaschen zu kriegen.
Und das können wir bestätigen. Was trinken wir jetzt da gerade?
Grüne Veltliner Herrentrost.
Genau.
Das ist das Pendant zu unserem. Also jetzt muss ich mich outen, dass über die letzten 10 Serien schon Werbung dafür gemacht. Der Jubiläumsfan der Riding Dudes, als bekennender Riding Dudes-Fan meinerseits und auch von der Familie Rethaler, wo es den Wein in Blues auch als Festival mittlerweile seit etlichen Jahren gibt. Und die haben ja voriges Jahr für uns den Jubiläumsfan gemacht. Und der wird auch, weil er so hervorragend und gut war, auch für das Jahr 26 und 27 bestehen. So viel kann ich schon verraten.
Wunderbar,
freut uns. Weil wirklich so ein großer Andrang ist. Und wir haben ihn da live auf der Bühne quasi bei uns am Tisch stehen. Und ich finde das Logo sehr gelungen. Das haben wir in der Kooperation miteinander gemacht. Als goldenes Logo für 10 Jahre Zusammenarbeit, muss man sagen. Und wir der Wein mit uns ist auch das Festival mit euch gewachsen auf dem Betrieb und ist immer größer und immer besser geworden, muss man sagen. Und darum freue ich mich umso sehr, dass ihr eigentlich als männlichen Part den Auftakt von der Winzerserie macht bei uns in dieser
Stimmt.
Serie. Aber mein persönliches Anliegen und ein Bedürfnis, weil ja, ich sage, Musik und ein guter Wein verbindet und das spiegelt die Firma Rethaler mit den Riding Dudes am besten.
Auf das können wir
anstehen. Ja,
das klingt gleich so. Ja, das gehört, haben wir gesagt. Also ich habe die letzten paar Staffeln ja schon und die Serien drüber gesprochen und immer wieder erwähnt, aber es ist einfach eine Herzensgeschichte von mir, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man so gut, so lange und so viel zusammenarbeitet. Danke an dieser Stelle von uns.
Schön gesprochen. Jetzt interessiert es aber mich, wie wichtig ist ein Weinglas?
Danke. schon nicht unwichtig, sage ich jetzt
nicht einmal.
Also wenn man sich, keine Ahnung, bei den Eltern, Großeltern, vielleicht sogar manchmal Urgroßeltern so die Kredenz aufmacht und sich anschaut, was sie da so die letzten 20, 30 Jahre von dem kleinen, bauchigen Fasselglasl bis hin zu dem, was da heute so am Markt ist, getan hat, ist es nicht unwichtig. Aber ich glaube, so wie sie die Gläser entwickelt haben, hat sich auch die Weinqualität entwickelt. Ich glaube, es gibt heute keinen schlechten Wein mehr am Markt, weil man es nicht mehr erlauben kann. Und ich glaube, man kann es ja nicht mehr erlauben, dass man jetzt seinen Gästen Achtelwein in so einem kleinen Glas ohne Stiel,
in einem Römerglas oder so,
in so einem Glas kredenzt. Und aus dem Grund hat ein gutes Glas mindestens so eine gute Berechtigung wie ein guter Wein.
Ich glaube fast, dass die Temperatur viel mehr Rolle spielen würde als das Glas per se. Also wenn der Wein perfekt temperiert ist, wenn der ein paar Grad zu warm ist, dann kommen die Aromen vielleicht nicht so gut um und auch die Struktur des Weines nicht so perfekt rüber, als das Glas verändern könnte, als die Temperatur. Also zu warmer Wein, aber auch ein zu kalter Wein wäre, glaube ich, schlechter als ein schlechtes Glas.
Sehen Sie, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie heute Abend etwas gelernt und für weitere Fortbildungen machen wir eine Führung beim Weingut Rethaler in Angern.
Definitiv.
Wirklich, da gibt es auch eine Anmeldeliste. Wir kommen gerne dann einmal zu euch auf eine Weinverkostung für die alle, was Sie melden. Und dann sprechen wir über temperatierte Weine und Gläser. Aber auch über einen Jubiläumswein.
Aber über Mythen des Weins reden wir heute eh noch.
Okay, Entschuldigung.
Dein Wort. Machen wir dann nachher.
Gibt's Ihr Wort.
Gibt es ein paar, ja. Das ist lustigerweise auch etwas, was mich dann interessiert. Aber das machen wir dann ein bisschen später. Peter, wie viel Chile steckt in euren Wein?
Grundsätzlich mit der Erfahrung, die wir in der Zwischenzeit haben, schon einiges. Allerdings jetzt schwieriger in Aromanoten und so weiter auszudrücken. Mehr eher, wie es der Martin immer anspricht, in der Philosophie. Also wir haben mittlerweile schon ein paar Jahre Erfahrung und das gemeinsam mit der Erfahrung aus Chile, nämlich einer gewissen Gelassenheit, einem gewissen Vertrauen zum Können. Der Martin gesagt hat, jedes Jahr bringt unterschiedliche Herausforderungen. Ein Jahr geht es leichter vor der Hand, in ein anderes Jahr bringt mehr Herausforderungen. Und einfach da jetzt nicht gleich den Kopf ins Fass zu stecken, sage ich jetzt einmal, sondern einfach kühl analysierend auf das Problem zugehen oder auf die Herausforderung zugehen. Die Gelassenheit nehme ich, habe ich schon aus Chile mitgenommen, weil, wie gesagt, dort hat es deutlich mehr Sachen gegeben, die einen, sage ich jetzt einmal, als Mitteleuropäer zum Verzweifeln bringen hätten können, sage ich jetzt einmal, und die haben es nicht gemacht und der Wein ist tadellos geworden. Und genauso, das nehme ich schon mit. Nicht? Also es kann ein sehr schwieriges Jahr sein mit vielen Niederschlägen zur falschen Zeit, aber trotzdem, es wird ein Wein sein, heißt schon lang. Und das nehme ich auch mit. Das heißt, so viel kann gar nicht passieren, dass nicht am Schluss ein Wein im Glas ist, hinter dem wir stehen und auf dem wir stolz sind und unsere Leute dafür begeistern können.
Gut, Martin, USA, kannst du das genauso mittragen? Oder war das, weil du vorher gesagt hast, das ist doch eher hochtechnisierter, ganz anders. Wie viel USA steckt in eurem Wein? Oder was hast du da eben genauso mitgenommen?
Muss man dazu sagen, in dem Betrieb, wo ich war, ist Rotwein ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Was aber trotzdem für uns auch interessant ist, also unsere Rotweinanteil ist natürlich sehr gering am Betrieb, nichtsdestotrotz relevant, sage ich jetzt einmal. Vor allem sind wirklich die Weine sehr beliebt bei uns aufgrund der Charakteristik, die was wir da mitbringen. Und das heißt, ich habe eher vom Rotweinsektor schon ein bisschen was mitnehmen können, aber da komme ich auch auf die gleiche Schiene, was der Peter gerade erklärt hat. Einfach nicht zu viele Gedanken machen, oft einmal die Zeit walten lassen und mit so viel Aufwand wie notwendig, aber nichts Unnötiges machen und nichts Überstürztes machen. Also oft ist es einmal besser, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Nacht drüber zum Schlafen, bevor man da, ich sage jetzt einmal, überhaupt eine falsche Entscheidung trifft, zu früh von der Maische wegziehen und lauter so Sachen. Das braucht alles eine Zeit und wenn man Erfahrung hat, und ich war ja bevor ich zu Hause eingestiegen bin, Vollzeit ja auch sehr, sehr viele Jahre lang auf einem Betrieb als Kellermeister tätig. Und da ist einfach die Erfahrung auch viel wert. Und ich glaube, mit einer Ausbildung, das heißt Wissen, mit einem Engagement zum Produkt und zu dem, was man tut und gleichzeitig mit Erfahrung und Geduld haben wir, glaube ich, sehr großartiges machen. Technisiertes USA, klar, du trennen die Uhren immer um einen Tick schneller als bei uns daheim, kommt man, und ist man sofort
gechillt wie ein Chile.
Und da redet man nicht einmal nur von New York, also es ist echt alles ein bisschen schnellläufiger. Aber für das haben wir ja wieder die Natur. Wenn es uns schnell wird, dann können wir in den Weingarten uns zurückziehen. Da kommen wir zu einer gewissen inneren Ruhe, da wird alles ein bisschen langsamer und kann sich einmal fokussieren wieder und neu ausrichten, sage ich jetzt einmal. Aber ohne Technologie war wahrscheinlich der Weinbau und unsere gesamte Branche auch noch nicht dort, wo wir jetzt sind. Also es unterstützt uns schon sehr in viele Sachen und es war da, glaube ich, falsch, diese Unterstützung nicht anzunehmen. Also wir können viel präziser heutzutage Krankheiten von den Rebstöcken vorhersagen aufgrund von Sensoren, von Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Berechnungen im Hintergrund angefangen und das geht dann viel, viel weiter. Das heißt, Technik ist eine super Unterstützung, aber wie gesagt, ohne Wissen, Erfahrung.
Und ein bisschen Gefühl geht es nicht.
Und Fingerspitzengefühl geht das halt auch schwer.
Wie viele Hektar habt ihr jetzt zum Bewirten?
Knapp bei 8 Hektar.
8 Hektar.
Ja, schon. Das ist nicht wenig, ja.
Als familiengeführter Betrieb, und das ist uns ja immer Herzensangelegenheit, dass wir das eigentlich alles miteinander und als Familie verarbeiten können.
Da habe ich eine Frage, weil du das so schön gerade in den Vordergrund rückst und sagst, für uns die Frage, wie schwierig war es, vom Onkel davon überzeugt zu werden, Dinge zu ändern oder Dinge anders zu machen, die was seit 1957 eingespielt wurden.
Wie schwer war die Überzeugungsarbeit, dass ich gesagt habe, der Schlüssel ist übergeben? Es ist jetzt da, ich sage jetzt nicht, was wir machen, aber es wird anders. Wo kann man sagen?
Wird anders, ja. Weil vor allem, er war ja wirklich 40 Jahre eigentlich allein am Betrieb und auf einmal steht da ein Zweiter da. Grüß dich, servus, wir machen das jetzt miteinander. Und auch wenn es der Pensionsantritt der Grund war, aber trotzdem, wenn es 40 Jahre mehr oder weniger, außer am Wochenende und am Abend, wo wir immer mitgeholfen haben oder in die Ferien, wenn du da auf dich gestellt warst, ist natürlich eine gewisse Anstrengung, dass du jetzt jeden Tag um 7 in der Früh trotzdem wer da steht und miteinander das alles macht. Aber es war auch nicht ungewohnt. Wie gesagt, wir sind eine große Familie, wir sind am Wochenende oft zu 6, zu 7 im Weingarten bei Arbeitsspitzen und erledigen das innerhalb von der Familie gemeinsam. Und wir haben uns ja schon während unserer beruflichen Erfahrung, sage ich jetzt einmal, die was man unter Peter immer noch jetzt voll woanders arbeitet, haben wir uns ja auch schon eingebracht. Das heißt, in diesem Sinne war das ein laufender Übergang, seitdem wir uns selber damit mit der Materie beschäftigen, mit Wein beschäftigen.
Auch gibt es ein SMS, morgen Samstag, 8 Uhr im Garten,
genau. 13 Uhr. Besser gesagt, eine WhatsApp-Gruppe. Okay. Hast zurzeit noch Heris Hackler-Gruppe, weil Onkel Heri da noch gegründet worden ist zu Heris Zeiten, aber ja, gibt's.
Aber das ist ja wunderschön traditionell, ne? Ja.
Wie wichtig ist die Erfahrung, die er mitbringt, wie wichtig ist das noch im Betrieb, jetzt im laufenden Betrieb? Wie oft greift ihr da noch zurück und sagt, puh, was sagst du, wie ist deine Meinung dazu?
Schon sehr wichtig. Meistens auch, wenn Extremwetterverhältnisse zum Beispiel sind. Also da war einmal ein starker Hagel, kann ich mich erinnern, 2020 oder 2021, glaube ich, war es. Da haben wir sich schon viel, das hat er schon ein, zwei Mal öfters erlebt oder viel öfters erlebt, so gewisse Sachen, die was einfach in Unregelmäßigkeiten, aber trotzdem regelmäßig kommen. Und da haltet man sich auch auf die Leute, die was wirklich lange, lange Erfahrung haben eigentlich.
Ich glaube, bei Geschmacksfragen ist eine zusätzliche Meinung nie schlecht. Also wie gesagt, wir haben alle, sind schon lange Zeit in der Branche und glauben zu wissen, was gut ist. Nicht? Aber Nuancen erkennt immer wer anderer anders. Und da ist eine zusätzliche Meinung bei Verschnittverkostungen, grüner Veltliner Stilistik, geht von Süßwein bis, sagen wir jetzt einmal, Schankwein übertrieben. Und da einfach, wo man sich selber sieht, wie sieht man den Wein, unvoreingenommen, weil so viel Einfluss wie früher in die Weinwerdung hat er natürlich nicht mehr, aber umso besser oder so unvoreingenommener steht er dann vor dem Glas und man stellt ihm das hin und sagt, was glaubst du? Ist eher was Einfaches oder ist eher was Hochwertiges? Und dann ist das einfach eine unvoreingenommene Meinung, die nie schaden kann. Und für das nutzen wir.
Beim Witzigsten ist meine Frage an dich, Peter, das würde mich interessieren, bist du eher der Typ, der im Weingarten lieber ist oder eher im Keller dann hinten nach?
Durch das, dass ich beruflicherseits sehr viel im Keller bin, sage ich mal, unter der Woche wenig Tageslicht abbekomme, nutze das Wochenende sehr gern, um im Weingarten zu verbringen. Also wie es der Martin sagt, da kommt man runter, da kann man, wenn man will, das Handy dran und da ist man ein paar Stunden einmal unerreichbar und kann die Sonne genießen.
Das merkt man aber, glaube ich, das zieht sich auch wie ein roter Faden dann schon durch. Ich meine, Martin, bei dir wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein, ne?
Schon, ja. Also es kommt halt immer drauf an. Manchmal ist man in der Stimmung, außer mit dir anschalten und eher mal in Ruhe als im Weingarten auge und oft bist du halt einmal im Keller sehr motiviert, aber das Gute ist, man kann sich selbst einteilen, wie man es macht. Natürlich hat man seine Deadlines, man will Weine zu einem Zeitpunkt in der Flasche haben und man muss gewisse Arbeiten zu einem gewissen Zeitpunkt machen. Ich sage jetzt einmal, im Sommer ist man mit Arbeiten mit der Natur. Das ist und bleibt das so. Das heißt, oft bleibt einem nichts anderes über. Man muss jetzt auf den Traktor, man muss jetzt aussehen, weil die Reben wachsen halt und man muss die Maßnahmen zu einem Zeitpunkt setzen, wo es gerade richtig ist, um auch die Qualität dann so einzufahren, wie man es haben möchte. Das heißt, es gibt eh oft Zeitspannen, da kann man es nicht aussuchen, da musst du aussehen, wenn es notwendig ist. Aber wenn dann der Zeitpunkt käme, ist jetzt zum Beispiel um die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger ist, wir haben den Rebschnitt draußen jetzt zur Zeit und im Keller machen wir jetzt eben gerade Verschnitte und Vorbereitung für die Füllungen des neuen Jahrgangs. Und da kann man es eher eitern, da macht man es eher witterungsbedingt, sage ich jetzt einmal.
Aber
Das ist schon eine Geschichte. Ihr habt eine Deadline, die bekannt ist oder die von euch ausgemacht ist. Ja. Gibt es dann intern bei euch Reibungspunkte oder seid ihr immer euch immer rein und sagen, das ist die Deadline, ist klar, müssen wir machen. Ah, siehst du, gute Frage. Das würde ich überlegen. Ich mache mir ein Flaschel auf vom Riding Dudes Jubiläumsfan, gesponsert von der Firma Rederlein Angern. Das ist ein grüner Veltliner Kremstal. Mein anderes Glas ist leer. Ich gebe das Wort weiter an den Peter.
In der ersten Staffel hat er ja schon der Werberené geheißen.
Der Werberené?
Ja, ja. Das kann er gut.
Gute Überbrückungszeit. Nein, Reibungen von dem her für Deadlines haben wir mal ziemlich sicher keine Deadlines. Keine Reibungen. Wenn es Reibungen gibt, ist, wenn man auf einmal schnell handeln muss, weil man Zeit übersehen hat und wir müssen jetzt füllen, weil der alte Jahrgang ist aus und der neue kehrt schon langsam in die Flaschen und dann fängt man ins Hudeln an und wenn das auf Qualität geht, also da entstehen Reibungen. Also schnell auf gar und schnell. Das mag ich oft gern, weil ich gerne in das eine fall, aber das ist was, das passt dem Peter gar nicht. Da muss das Step by Step geplant sein und wenn da ein Tag schnell vergeht, also ein Tag auslassen wird in der Planphase, sondern übersprungen wird, dann
haben wir die Reibung. Wobei, dann kann man sagen, der Peter ist das regulativ.
Ja, das hat halt, weiß ich nicht, ein geregelter Ablauf ist ein geregelter Ablauf, aber bei Martin nicht. Wenn man die Chance hat, eine Flasche Wein früher zu verkaufen, wieso soll man es nicht nutzen? Nicht? Aber wie gesagt, über die Qualität, und da sind wir sich einig, über die Qualität diskutieren wir nicht. Alles, was bei uns in der Flasche ist, hinter dem stehen wir. Das schmeckt uns und das wird auch so sein und so bleiben.
Kann ich bestätigen. Ich war jetzt mit Amerikanern bei euch. Also
stimmt, in dem Fall gar nicht so lange her. So
bei einer Weinverkostung und die sind so auf dem Blut gestanden, auf den Sekt, den Empfang. Das ist richtig angefahren. Mhm. Ich glaube, das war nach dem vierten Glas, haben sie eh alles gekauft, weil es schon wurscht war, aber es hat ihnen trotzdem geschmeckt. Nee. Das ist für Amerikaner, muss man sagen.
Eigentlich
waren Kompliment. Sie offen und war es ein Kompliment, ne, muss man sagen. Ne? Übrigens, ich habe noch immer ein paar Flaschen unten, die muss ich dann am August nach Seattle mit rüberbringen. Muss ich umbringen, sind nicht mehr in den Reisekoffer mit reingegangen. Aber schade. Ich habe es noch liegen.
Martin, jetzt der Wein persönlich, oder ich frage eigentlich wirklich an euch beide, die Persönlichkeit des Weines. Ist es Handwerk, ist es Business oder ist es Familiengeschichte oder Familientradition jetzt in dem Sinn? Oder reibt sich das, ich meine, du hast das eh vorher, oder ihr habt das beide vorher eigentlich eh schon sehr anschaulich dargestellt, aber so das persönliche Empfinden für euch?
Also, Wein ist für mich, ich glaube, da rede ich aber für uns beide in dem Sinn, Tradition. Also es ist Familiengeschichte. Wir sind super happy, dass in Zukunft der Betrieb in unseren Händen weitergeführt werden darf. Und man darf aber trotzdem nicht außer Acht lassen und man darf es auch nicht schönreden. Es ist ein Business. Also es gibt Mitbewerber, mit Wein, es gibt viel Wein in Niederösterreich und das heißt, es ist und bleibt auch ein Business. Man muss mit Augenmaß, mit Gefühl und mit Weitsinnigkeit, sage ich jetzt einmal, handeln und gut überlegen, welche Richtung schlagt man ein. Und da sind wir uns wahrscheinlich auch wieder einig mit einem Ziel. Und das ist für die nächste Generation einen gesunden Betrieb, der was intakt ist, der was gute Qualität mit Kundschaften hat, übergeben können. Das heißt, unser Ziel liegt 30 Jahre in die Zukunft und bis dorthin will man einfach das Beste, was wir zur Verfügung haben. Und das ist Gott sei Dank auch in unserer Hand, weil das Beste, was wir zur Verfügung haben, sind unsere Weingärten und die haben wir ja schon. Jahr für Jahr ist das Beste daraus machen und einen Weg finden, um sowohl wirtschaftlich und auch persönlich damit zufrieden zu sein und gut dazustehen und in 30 bis 40 Jahren unserer nächsten Generation nichts vorwerfen müssen, dass wir irgendwas verabsäumt haben oder falsch gemacht haben.
Das ist schön.
Peter, gibt es die nächste Generation?
Ich weiß von keiner.
Okay. Dann muss ich arbeite daran.
Ist die in Planung? Oder wie schaut das auch bei? Also, darf man das fragen? Müsst ihr nicht beantworten?
Single oder vergeben? Glücklich oder nicht?
Vergeben, glücklich, keine Familienplanung noch.
Ebenso. Nein, eigentlich bin ich verlobt.
Also fix vergeben.
Ja, gratuliere.
Fixer vergeben.
Fixer. Also, aber die Planung? In Arbeit.
In Arbeit.
Na ja, schauen. Also ist die nächste Generation in Arbeit.
Fun Fact, unsere Partnerinnen sind Schwestern.
Schauen. Hat alles richtig gemacht.
Mit wie viel Jahr Unterschied?
3,5.
Nein. 5 Jahre in dem Fall. Das war aber lustig.
Das ist wirklich besser.
Also, nein, wir haben es uns einfach gemacht.
Was die Termine sind auch eng angestellt.
Also die Doppelhochzeit quasi. Ich war eine gute Band.
Ja, also.
Ja, Entschuldigung.
Peter, dein Lieblingswein.
Mein Lieblingswein. Boah. Coole Geschichte wieder. Wir haben uns in unserer Phase, wo der Martin schon die Tendenzen gehabt hat, in den Betrieb Vollzeit einzusteigen, eigentlich noch schon deutlich vorher, gesagt, wir machen ein Projekt gemeinsam, wo man uns denkt, da machen wir es in den vier Wänden vom Onkel damals noch, aber da machen wir einen Wein, wie es wir zwar vorstellen, und haben dieses Projekt unter Anführungszeichen Fucher Keller genannt. Mhm. Das ist ein alter Hauskeller von unseren Vorfahren und der ist nicht am Betrieb direkt, sondern in den Weingärten, so wie es früher war, eine Kellerröhre in einer Böschung reingeroben, eher rustikal eingerichtet, und das haben wir uns mehr oder weniger als Aufhänger genommen. Ein Wein zu machen, wie wir uns vorstellen, das haben wir 2015 begonnen, ein bisschen mit Kinderkrankheiten, auch traditionsbewusst ausgebaut im großen Holzfass. Und 2015 war das Holzfassl noch ein bisschen neu, ein bisschen holzlastig, der Wein hat nicht ganz mitgekommen mit dem Fassl, sage ich jetzt einmal. Aber 2016 ein großer Jahrgang, Grüner Veltliner Fucher Keller, 2016 heißt der. Ich glaube, wir haben sogar eine Flaschel heute mitgenommen.
Jahrgang 22.
Jahrgang 22, also wir haben dann kontinuierlich daran gearbeitet, aber 2016 war so der erste, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist unsere gemeinsame Geschichte, da haben wir sich was überlegt, das ist ein Wein nicht zum gleich trinken, den kann man auch heute noch aufmachen, ausgebaut im großen Holzfass, also nicht so primär aromatik, frisch, spritzig, fruchtig, sondern eher gediegen, gehaltvoll, und mit einem Background sowohl von der Substanz des Weins, aber auch von unserer Geschichte. Unser Familiennamen kommt aus diesem Fucher Keller. Und deswegen ist das eigentlich mein Lieblingswein, weil das so irgendwie das der erste Beleg für unsere gemeinsame Arbeit war. Und by the way, der Wein immer noch gut ist.
Ja, aber es ist eine schöne Geschichte, gefällt mir sehr gut. Also gefällt mir wirklich sehr gut.
Ich bin gerade vertieft, Sex, und gebe gerade so tief.
Ich habe gesehen, mit einer Kölnerin wird nur die Weinpresse vorhin gefällt, was dann immer drin steht eigentlich.
Die Weinpresse steht auch noch drin.
Aber das war jetzt so gedanklich, so hat man erst die tiefe Kölnerin und dann haben sie mir eine Braut gehabt, wo er mir ist gerade abgeholt, bitte.
Ja,
deine Geschichte. Das sage ich jetzt ein herzliches Danke. Und dann gehe ich zum Martin nochmal. Gibt es oder wo findest du einen Ausgleich? Oder ich sage so, ein Lieblingsplatz, wo du dann zurückziehst, wenn wirklich so alles zu wird und wenn man eine Ruhe braucht, so ein bisschen Ruhe in sich?
Weingarten, ohne Arbeiten aber.
Warum habe ich das gewusst?
Dass ich weiß nicht, ja, das hören wir wirklich. Aber ich finde das großartig, weil trotz, dass es Arbeit ist, also hören wir immer wieder dieses Ausschalten im Weingarten.
Nein, also es ist ein Unterschied, ob man jetzt rausfahrt zu viert, zu fünft oder allein an einem Tag und weiß, jetzt mache ich den Weingut diese Arbeit, und oder du fährst raus an einem Sonntag oder Samstagnachmittag oder wurscht wann und sagst, steige einfach aus, gehe eine Runde durch, schauen wir das alles an, schauen wir unsere Gegend an. Muss ich auch sehr wertschätzen, wir haben vorher von Chile und ich vor Amerika ein bisschen was gesagt, wir müssen ja unsere Gegend ein bisschen wertschätzen und überhaupt wertschätzen, dass wir die Ehre haben, einen Betrieb zum Übernehmen mit Weingärten in einer sehr schönen Gegend und mit ausgezeichneten Rieben, die was große Weine hervorbringen können. Und schon allein das einmal bewusst aufzuschnappen, in einem ruhigen Moment draußen, wo nichts ist, außer die Einflugschneisen noch wären von den Flieger. Aber sonst ist es eigentlich ein toller Ort, wo man ein bisschen zurückkommen kann und einfach entspannen.
Bringt mir eigentlich wirklich genau zur nächsten Frage, und das ist eigentlich das, was du gerade angesprochen hast, Kremstal, wo ihr zu Hause seid. Wenn man 10 Jahre in die Zukunft geht, wenn man den Wein sich vorstellt, was braucht der Wein oder wo ist auch der Weinbau oder wo muss er sich ändern, dass er mithalten kann? Habt ihr da schon drüber gesprochen? Gibt es da auch bei euch so dieses, wie muss sich der Weinbau eigentlich verändern?
Schwierige Frage.
Ja.
Aber natürlich omnipräsent, natürlich, wenn man in der Natur arbeitet. Das Wetter spielt seine Kapriolen, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Es regnet zwar übers Jahr gesehen gleich viel wie immer, nur konzentriert es sich gefühlt auf
2 Wochen.
Ja, genau. und dann auf 2 Tage, wo es so viel runterregnet wie ein anderes Mal in einem Monat. Und natürlich fragt man sich nicht, hat der Weinbau eine Zukunft? Aber grundsätzlich, wie ich es auch zuerst schon gesagt habe, es spült sich ein und der Markt reguliert das.
Wo der Trend schon hingeht, ist einfach ein bisschen easy drinkable, also ein bisschen nicht so fordernde Weine, Weine nicht so als, nicht immer, also Wein als Getränk, über das man philosophieren kann, hat eine super Berechtigung und kann man Geschichten erzählen und kann man Leute abholen damit. Aber Wein sollte auch ein Getränk sein, das man einfach genießt, ohne viel nachdenken. Und wie ich zuerst gesagt habe, es gibt keinen schlechten Wein mehr. Also jeder Wein, der am Markt ist, hat seine Berechtigung. Ob das jetzt der günstige im Supermarkt oder der teure im Sternelokal ist, jeder Wein passt zu seinem Anlass. Da glaube ich, dass einfach die Gesellschaft ein bisschen offener werden kann, einfach Wein einfach trinken, weil er gut ist.
Das bringt mich aber zur nächsten Frage, weil du es eben auch angesprochen hast, Wein braucht die Geschichte. Jetzt sind wir alle verankert in Social Media. Es gibt Instagram, es gibt TikTok, es gibt Facebook, überall, wie ist das bei euch? Habt ihr diesen Trend mitgemacht? Macht ihr diesen Trend mit? Muss man diesen Trend mitmachen, um diese Geschichte eures Weines auch zu erzählen? Oder sagt ihr da bewusst langsam, ruhig? Also das ist diese klassische Marketingfrage.
Tolle Marketingfrage. Das ist, wie soll man sagen, also Social Media sind wir zwar eher wenig, sage ich jetzt einmal, aktiv, aber natürlich.
Ich bin langsam zu alt dafür.
Man ist nie zu alt dafür. Nein.
Ja, das gibt es junge Frauen, also liebe Frauen genau. An dieser Stelle, wenn man das einblenden darf.
Nein, also natürlich muss man unsere Arbeit transportieren. Wir müssen unsere Geschichte transportieren. Ich bin überzeugt, dass es notwendig ist, dass die Leute aufmerksam werden. Ob das die gute Richtung ist oder nicht, aber ich glaube, dass das die Richtung ist, dass die Leute über diese verschiedenen Kanäle aufmerksam werden. Und wenn du das nicht machst, bleibst du wahrscheinlich irgendwo zum Teil auf einer Strecke. Ist nicht 100% von der ganzen Kundschaft, aber wahrscheinlich schon ein beträchtlicher Prozentsatz der Kunden, die was dir persönlich als Betrieb flöten gehen, wenn du das nicht magst. Aber natürlich, also man muss dafür geboren sein, dass man erstens jeden Tag die Energie hat, Content zum Planen und zum Drehen und zum Durchsetzen. Und man muss es auch wollen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon und stehe auf und denke mir, wow, super, Frisur machen, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Content. Und wenn ich meine Kunden auf Insta und sonstigen Social-Media-Kanälen abholen kann, das heißt, ich glaube, entschleunigt, sehen, trifft es ein bisschen, wir machen es, aber wirklich auf einer realen Basislinie, sage ich jetzt einmal. Also wir transportieren sehr wichtige Sachen weiter, wir transportieren regelmäßig Betriebsinhalte von uns auf Social Media weiter, aber wir sind nicht diejenigen, die was vielleicht wie Marketing Experten sagen würden, du musst regelmäßig, weil dann kriegst du extra Reichweite und hin und her. Das sind wir zurzeit sicher nicht, aber mal schauen, was die Zukunft bringt.
Aber ich muss ans Eindenken, also es gibt ja einmal am Jahresende, wenn das Zeugnis am Freitag verteilt wird, eine traditionelle Veranstaltung im Weingut Riedaler bei Angern, das heißt Wein and Blues. Und es ist jetzt wirklich schon über 10 Jahre alt, das Ding, und zufällig spielen da die Riding Dudes in diesem Sinne. Und da gibt es aber immer sehr schöne Drohnenaufnahmen. Wer ist dafür verantwortlich?
Das bin ich.
Schau. Doch. Also,
aber da stehe ich ja nicht vor der Kamera.
Nein, und das erste Mal war vor 3 Jahren, glaube ich, wo man geschickt hat, sogar richtig vormann, und da siehst du, wie da 450 Leute abfeiern, ja. Und eine wirklich schöne Kultur rundherum haben. Aber für euch haben wir die Arbeit gemacht. Ich habe voriges Jahr am August, wie bei euch war mit den Amerikanern, einen Post gemacht. Wir haben jetzt gerade quasi plus minus 12 Millionen Aufrufe auf Google Maps, und von August bis heute haben wir jetzt, da kommt, also ich kann sagen, März haben wir jetzt da, wo wir die Ausstrahlung machen, 5300 Aufrufe auf Google Maps mit unserer Bewertung auf Weingut Riedaler, was Leute angeschaut haben. Also ich weiß jetzt nicht im Verhältnis für ein Weingut, ob das viel oder wenig ist, aber halt, wenn du 5000 Leute einmal so erreichst, ohne dass du was machst, hat schon einen guten Content, glaube ich, überhaupt auf Google Maps mit einer guten Bewertung, und das hat es bei, glaube ich, 4,6, wo man das ist sehr im oberen Spitzenfeld ganz vorn, quasi Olympia haben wir gerade gehabt, mit Gold oder Silber einreiht, und da ist meine Gratulation mit dem nächsten Anstoß. Ach, den
Traditionswein. Ja, du musst aber nachschenken auch, weil sonst stoßen wir nur mehr.
Nein, wir haben alle noch ein bisschen, man schenkt nicht drauf. Aber du hast das erste Glas Wein leer und gemacht. Ich weiß aber nicht, ob so Zwick ist, Temperatur dann nur so passt.
Also ja, meine Güte. Also ich glaube, so sind wir dann auch nicht, oder? wisst ihr eigentlich eure Reichweite, wo eure Weine überall hingehen? Oder wisst ihr das Weiteste, wo ihr eure Weine verkauft?
Dänemark in dem Fall.
Wahnsinn.
Ich muss da wieder verkaufen.
Stimmt.
Also nach Seattle haben wir verkauft.
Ist der, ja. Ja, stimmt.
Indirekt quasi.
Kommt drauf an,
Ansichtssache. Aber die richtige Marketing ist Dänemark.
Wenn ihr auf Urlaub fahrt, also, ja bitte,
nein.
Wollte ich nicht unterbrechen. Wenn ihr auf Urlaub fahrt und ihr schlagt die Weinkarten auf und ihr seht einen eigenen Wein, bestellt ihr ihn dann? Oder ist es eher so ein, dass man sich einfach gefreut drüber und sagt, haha, schauen?
Weder noch, aber bestellen einmal auf keinen Fall, weil das ist eher uninteressant. Also in unserer Branche ist man neugierig. Also,
okay.
Wo man die Möglichkeit hat zum Verkosten und man hat gerade Gust. Es ist ja nicht so, dass wir auch jeden Tag auf die Nacht da stehen und sagen, ja, jetzt habe ich Gust auf ein Achtel oder zwei. Aber wenn man am Abend wo essen ist und es passt halt gerade beim Abendessen sehr oft dazu und bei uns eigentlich das schon immer ein Achtel oder zwei, dann probiert man was von einem Mitbewerber, weil man erstens neugierig ist, weil man vielleicht Charaktere in dem Wein erkennt, wo man sagt, das geht in unsere Richtung, das ist super gut oder das ist ganz was anderes, aber trotzdem eine Richtung, die was lässig ist und von dem her eigentlich ist die Neugier größer als der Genuss der eigenen Wein.
Ich bin in Dänemark, warum soll ich meinen Wein trinken? Den kenne
ich nicht. Aber trotz allem machen wir jetzt einen Aufruf, also an alle, wenn ihr die Folge hört und wurscht, wo ihr auf dem Planeten seid.
Genau,
ein Foto. Wenn ihr eine Flasche von dem Weingut Rehtaler irgendwo seht, nehmt sie an, macht ein Foto und schickt uns das.
Genau, wir haben das in die Shownotes, machen auch dann quasi für das auf Google Maps oder wo Google Earth, wie es heißt, Werbung dafür, weil ein Stickerl Wein von daheim kann nie im Leben so gut sein wie ein Kregel Bier von Amerika. Ist so. Backweiser heißt das also.
Kommen wir zu den Weinmythen. Mich interessiert, gibt es so klassisch von euch etwas, wo ihr sagt, das hat echt Aufklärungsbedarf?
Also ich habe etwas gelernt, der Michi macht so, also schwenkt den Wein und macht...
Nein, das mache ich nicht, das habe ich als Mythos gelernt.
Als Mythos, als Mythos. Bloß genau. Habe ich noch nie, also ich schwöre, in meiner letzten
50 Jahren. Ist mir auch nicht bekannt.
Also gibt es bei euch einen Weinmythos, wo wir jetzt sagen müssen, wir müssen aufklären?
Oh, auf die Gachen fällt mir da jetzt nichts ein. Ah, oh ja. Je älter, desto besser.
Ja, schon, siehst.
Das ist ein großer Mythos. Kann ich mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her, waren wir in irgendeinem Lokal und eine Servierkraft hat uns gesagt, was er sich, was für einen Wein empfiehlst. Und hat er gesagt, ein grüner Veltliner Weingut so und so. Sag ich, was ist es für ein Jahrgang? Ist er, weiß ich nicht, ist ein 21er, es war damals, sagt er, nein, ist ein 19er. Danach ist er, der ist alt, den nehmen wir nicht. Dann sagt er zu einem Weißwein, je älter, desto besser. Und dann denkst du, als doch vom Fach, denkst du,
nicht bei Weißen.
Nein, nicht immer. Also je älter, desto besser. Also um einen
auf den Wein drauf an.
Gemeinsam einen Kölner Wirtschaftslehrer, den wir gehabt haben, zu zitieren, der hat immer gesagt, wenn du einen schlechten Wein aufhebst, wird es ein alter schlechter Wein, aber es wird nie ein guter werden. Und das ist vielleicht ein Mythos, den man da sagen kann. Je älter, desto besser ist das definitiv ein Mythos, den man widerlegen kann. Also
trifft maximal auf Frauen zu.
Ja.
Also, liebe Frauen an dieser Stelle, seid besser als der Wein.
Was ich noch mitgenommen habe, für mich was Interessantes, wie ich auch nicht weiß, Kork, Glas oder Schrauber? Schrauber.
Also, wenn man es wirklich.
Wegen der Arbeit oder wegen dem Aufwand oder wegen dem Verschluss? Wegen der Luft. Also, Entschuldigung, meine Frage.
Es hat mehr. Also, grundsätzlich ist Zugangssache. Also, hat verschiedene Zugänge. Schrauber deswegen gleich so aus dem FF von mir heraus, weil es die sicherste Variante für die Weinqualität ist. Also, ein Schrauber ist dicht. Das, was man einfüllt, ist dicht verschlossen. Mit dem Schraubverschluss und altert und reift nicht so schnell. Er reift trotzdem, der Wein, logischerweise, aber nicht so schnell wie bei einem Korken zum Beispiel. Und das Weitere ist für mich einfach das Praktische. Was gibt es Lässiges? Ich bin auch nicht, also ich trinke gern Wein, aber ich bin jetzt auch nicht einer, nur weil ich einen Gusto drauf habe, mache ich mir ein paar Töne auf und trinke die auch an diesem Tag aus. Das heißt, es gibt nichts Praktisches, wie aufschraufen, zuschraufen.
Okay, Schrank für die, was daheim das haben. Wie lange kann so eine Bottelle im Kühlschrank geöffnet überleben, dass nur gut bleibt? Plus, minus.
Auch wieder Weincharakter, Weinstilistik, interessant und vor allem Alter. Also desto älter der Wein ist, desto kürzer würde ich ihn offen lassen, weil einfach der dann nicht mehr so stabil ist wie ein frisch gefüllter. Also ich sage jetzt einmal,
innerhalb der ersten Woche sollte einmal gar kein Problem sein.
Okay.
Wurscht, egal was für Stilistik der Wein aufweist, ob das ein 10 Jahre alter Wein ist oder ein 3 Monate alter Wein.
Also, das könnte man dann besprechen bei einer Weinverkostung im Hause Ritterer in Angertrümmern, wo wir irgendwelche Fragen hätten. Michi, wie liegen wir in der Zeit? Ich habe noch nämlich 2 Fragen für mich.
Oh, wir sind schon lang drüber.
Scheiße. Aber ich mache es trotzdem. Also, wenn wir es sagen, für mich ist da, wir haben das Jahr 2026 und schon 10 Jahre in die Zukunft, wo stehen wir?
Das haben wir schon gemacht, gell?
Nein, aber also richtig, wo wir stehen in 10 Jahren.
Wo steht das Weingut?
Das Weingut.
Ne, hoffentlich nur dort, wo es
jetzt steht.
Weil sonst war uns das Schloss am Schell geflogen bei uns. Aber grundsätzlich hoffe ich, das Weingut selbst steht mit uns trotzdem noch im Hintergrund. Grundsätzlich war es irrsinnig lässig, wann wir im internationalen Markt, weil wir es eh gerade vorher auch besprochen haben, stärker verankert sein könnten. 10 Jahren. Ich finde schon allein mit dem Gedanken, Kunden zu bereisen und dort Gespräche zu führen und andererseits den Grüner Veltliner von unserer Gegend präsenter zu machen in gewissen Ländern, als interessanten Gedanken, wenn ich 10 Jahre für schaue. Aber auch in Österreich, ich hoffe einfach, dass in Österreich auch in 10 Jahren noch Leute gibt, die gerne Wein trinken, auch wenn jeder Schluck Alkohol böse ist, wie es oft in den Medien kommuniziert wird in den letzten Jahren. Aber die Dosis ist das Gift. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die was schädlich sind und schlimmer sind. Schlimmer. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wenn er ein gutes Achtel Wein einen Guster hat, dann vielleicht denkt man an die Vielzahl junger Winzerinnen und Winzer und geht nicht gleich in den Supermarkt und kauft eine 1+1 Aktion.
Deswegen machen wir die Winzerstaffel. Genau. Das ist genau der Grund, warum wir das machen.
Also, kauf im Ort und sei regional.
Vor allem, wenn man zum Winzer fährt, kriegt man ja die Geschichten mit. Da kriegt man die Erfahrungen.
Mehr als der Amerikaner gesagt, wenn wir da wirklich bei der Verkostung waren und die haben gesagt, die sind Handvoll, boah, da ist mein Englisch perfekt. Ja, warum auch? War ja drüben.
Perfekt ist relativ.
Nein, alle haben es gesagt, wirklich, weil sie haben gelobt. Wie hat das Dorf geheißen?
Walla Walla.
The name is twice. The name is nice. Name it
the
twice.
Place is so nice, they named it twice.
Also, Walla. Kommen wir eigentlich zu unseren letzten 4 Fragen. Die gehen relativ schnell. Wir werden es unterschiedlich an euch beide stellen. Fangen wir mit Peter an. Stahltank oder Holzfass?
Holzfass. Martin, Traktor fahren oder Kellerarbeit?
Winter, Keller, Sommer, Traktor.
Grüne Veltliner oder das internationale Experiment?
Bin ich fürs internationale Experiment mit Grüner Veltliner.
Schau an. So, und das hätten wir jetzt da von beiden gern eine Weinempfehlung von euch. Was ihr jetzt, wenn einer, ich sage jetzt einmal frisch, zu euch kommt, Wein verkosten, was sagt ihr, was ist so euer Signature-Wein? Kann ja unterschiedlich sein, muss ja nicht der gleiche sein.
Also für mich persönlich eindeutig Grüner Veltliner Ried Herrentrost. Ein super frisch, knackiger, würziger Veltliner. Komplett typisch für unser Gebiet.
Wunderbar.
Ich bin eher beim gereiften Grüner Veltliner Fucherkeller, Jahrgang 22. Da schmeckt jetzt super. Und wenn du es 10 Jahre in den Keller legst und nicht anschaust und dann aufmachst, wirst du immer noch gefreien.
Großartig.
Die nehmen wir als nächstes.
Das ist
eine Weinverkostung. Wie viele Flaschen haben wir da noch?
Ausreichend.
Sehr gut.
Also anmelden für die Weinverkostung nach Angern.
Sehr gerne.
Noch ein bisschen Aufklärung. Ihr braucht keine Angst haben. Jetzt könnt ihr Fragen stellen. Wie kommt man zum Wein? Wie macht man Wein? Oder wie kann man den bewerten und einfach, wenn nicht, einfach nur trinken und genießen.
Genau so ist
es. So. Einfach, vielleicht kann es sein. Wo kann man es probieren? In Angern, haben wir schon gesagt. Wir werden einen Aufruf starten in dieser Staffel. Machen wir einen Ausflug. Schauen wir, vielleicht bringen wir einen Reisebus zusammen und vielleicht fahren ein paar Dudes mit. Oder der Mika mit der Gitarre. Der führt uns dann, weil der trinkt keinen Wein. In diesem Fall, weil er allergisch ist und hat ja den anderen Hopfengeschmack. Macht aber nichts, weil wir brauchen einen Fahrer. Hopfen
gibt es bei euch. Links fahren braucht Marvin.
Ganz genau.
Ganz wichtig, Voranmeldung oder kann man zu euch jederzeit kommen? Wie macht ihr das?
Voranmeldung war cool, aber einfach anrufen und zu über 90% ist wer in der Nähe und kann man auch kurzfristig machen.
Kann ich bestätigen, war bei uns genauso.
Okay. Wo findet man euch Social Media Kanäle? Wo seid ihr präsent?
Instagram, Facebook.
Werden wir in die Shownotes packen, dass das auch da Hand und Fuß hat, dass die Leute euch wissen, wo man euch findet. Für uns bleibt nur mehr zum Sagen.
Bleibt's lokal.
Und bleibt's laut. Die letzten Worte gehören euch.
Danke und viel Spaß mit Wein.
Sag ebenfalls danke und ich freue mich auf die nächste Portion.
Wunderbar.
#MeToo.
Grüß euch.